uns am Nachrichten erreicht. Und normalerweise machen wir das nicht, aber heute werden wir mal ein bisschen darauf eingehen. Mir hat ein extrem nettes E-Mail zu dieser Aktion da bewogen, alle. Ich habe nicht zurückgeschrieben, weil ich immer denke, dass der es verfasst hat, das jetzt sowieso hören wird. Und vielleicht freut er sich drüber. Und zwar ist das von einem Roland. Und der Roland schreibt: Hallo Olli, hallo Chris. Ich hoffe, meine Mail geht nicht in der Fülle der Nachrichten an euch unter. Nehme an, ihr müsst etliche Fragen per Mail und über die Kommentare der einzelnen Podcasts beantworten. Hier ist eine Hand, welche seit einiger Zeit euren Podcast verfolgt. Vielen Dank dafür. Das erste war Bunte Wrestler. Mittlerweile habe ich schon alle durch.
Die Helden also Bunte und Themen, Wrestler welche 1 und 2.
Okay, vielleicht ja das doch nicht. Stimmt. Die Helden und Themen, welche ihr behandelt, prägen auch meine Jugend. Mittlerweile hören auch schon einige Freunde von mir euren Podcast. Ja, weiter so, Roland. Bitte immer weiter verbreiten und auch die Freunde vom Roland. Wir freuen uns über alle Hörer, die dazukommen und auch die, die schon ständig hören und einfach über jeden, der einschaltet. Eure Chemie zueinander, der Witz und eure Insider-Jokes sind phänomenal. Gern würde ich mehr über Wrestler der 90er Jahre und den prägenden Großveranstaltungen wie WrestleMania, SummerSlam hören. Ich glaube, da bist du bei uns an der richtigen Stelle. Da hat der Olli schon einiges vorbereitet und da kann ich dir verraten, da werden wir dich nicht hängen lassen. Auch manche TV-Serien der 80er und 90er wie King of Queens, eine der Lieblings-Sitcoms vom Olli, ein Colt für alle Fälle, habe ich in meiner Kindheit sehr, sehr gern geschaut. Ich weiß nicht, Olli, du auch? Oder bist du da noch zu klein dazu?
Ja, mittlerweile bin ich an 86, aber habe ich natürlich geschaut und geliebt.
Mein schon, super.
Lieblings-Action-Serie eigentlich.
Und Beverly Hills 90210. Können wir auch mal machen.
Habe ich auch relativ viel gesehen, ja, damals.
Ja.
Gerne.
Während durch eure Interpretation interessant. Helden der Musik sind AC/DC, Kiss, Guns N' Fucking Roses und ein Wiener Original wie Alkbottle. Vielleicht findet ihr ja an meinen Vorschlägen Gefallen. Auf jeden Fall macht weiter so. Freue mich schon auf eure nächste Veröffentlichung. Beste Grüße, Roland. Ja, nur mal danke. Diese Fanpost, diese Nachricht sticht hervor. Und deswegen haben wir sie ja vorgelesen. Oder ich habe sie vorgelesen. Der Olli hat zugehört, aber der Olli hat sie schon im Vorfeld gelesen, weil ich ihm nämlich einen Screenshot geschickt habe. Und er hat sich sehr darüber gefreut.
Ja, was soll ich sagen?
Aber es ist noch etwas anderes.
Nein, ich finde das wirklich sehr, 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 sehr nett. Und freut mich tatsächlich extrem, wenn sie wer die Zeit nimmt, der nicht aus dem Stammhörerkreis stammt und uns ab und zu was schreibt und uns ein nettes, freundliches Feedback gibt und uns darin bestätigt, dass wir noch 160 Folgen auf dem richtigen Weg sind.
Genau. Nur glaube ich, so wie der Roland das schreibt, ist er einer der Stammhörer. Nur war uns das bisher noch nicht bekannt, weil wir kennen natürlich nicht alle persönlich. Ja.
Dann hoffe ich, lieber Roland, dass du auch George Foreman magst und nicht nur die Wrestler, sondern ganz allgemein ein Kampfsport-Begeisterter bist vielleicht.
Genau. Olli, wir haben aber noch eine liebe Nachricht bekommen. Magst du die uns
sehr gerne von The Freiber. Und zwar schreibt er kurz und bündig: Zum Trüdelhub trifft Tokotronic. Na, umgekehrt, Tokotronic trifft Trüdelhub. Und er schreibt: Ich kam wegen Tokotronic, ich blieb wegen eures Humors. Dies ist eine Zeile, die hat so viel Pathos in sich, das Kind vom Dirk höchstpersönlich stammen, wenn du mich fragst. Vielleicht ist eh er.
Ich glaube auch, dass das der Dirk war.
Ja.
Er wollte ein bisschen was über sich erfahren und über das Konzert und wie es war in Wien. Und ja.
Wahrscheinlich hat er auch wegen einem Kultmeister in erster Linie eingeschalten und ist dann bitter enttäuscht worden. Bitter. Gott sei Dank habe ich die Kohlen noch ein bisschen aus dem Feuer holen können, indem ich die Nachricht vom Kultmeister dann noch vorgetragen habe, mit meiner engelsgleichen Stimme. Aber es ist trotzdem, und das verstehe ich auch, liebe Leute, das braucht es uns jetzt nicht extra schreiben, das verstehe ich, dass das nicht dasselbe ist. Das kann man nicht vergleichen.
Ganz genau. Übrigens, jetzt an alle, die schreiben an fanpost@derpodcast.at, da gibt es auch eine Änderung, die mit 6.26.25 dann in Kraft tritt. Dann ab dem Zeitpunkt werden uns eure Nachrichten, die an diese E-Mail-Adresse gehen, nicht mehr erreichen. Wir werden uns aber um eine Alternative umsehen und euch rechtzeitig Bescheid geben.
So wird es sein. Und jetzt, liebe Leute, jetzt wird's hart. Jetzt wird's brutal. Eine Folge für richtige Männer. So, ja. Oder so steht es ja im Titel. For Men. Also eigentlich dürfen Frauen da jetzt gar nicht einschalten. Ist das so? Ja, die dritte große Boxlegende, die steht auf dem Programm. Wir haben schon in Tyson gemacht und wir haben natürlich in Muhammad Ali gehabt, den Rebellen. Und jetzt schauen wir uns George Foreman an. Das Establishment, glaube ich, soweit ich mich noch erinnert beim Ali-Podcast, dass wir das so eingeteilt haben oder von den Medien so eingeteilt worden ist. Und dann würde ich sagen, auf in den Kampf, auf in den Boxkampf, auf in den Ring, sagst du.
Ring?
In den Pottkampf. Runde 1. Ding, ding. Ich war heute übrigens beim Zahnarzt. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Habe ich das schon gesagt?
Ja.
Ich war beim Zahnarzt, habe eine Spritze gekriegt. Eingespritzt bin ich worden. Und
warum?
Jetzt, weil ich, weil man hinten bei den Backenzähnen so ein kleines Stück abgebrochen ist. Und da haben sie halt enorm viel mal dumm bohren müssen und dann neue Füllung rein und so. Und jetzt fühle ich mich eher ein bisschen so, wie wenn ich vom Foreman eine in die Goschen gekriegt hätte. Ihr kennt das, wenn die...
So fühlt man sich, wie wenn man Füllung kriegt. Jetzt wissen wir das auch. Olli,
was du... Nein, aber die Spritzen, was denn die Narkose? In so einen
Schwartel wieder reinbissen.
Nein, ich weiß gar nicht genau, wie es zustande gekommen ist. Es ist auch schon wieder ein paar Wochen fast schon her. Und so habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das ist keine Lebensqualität. Ich muss was tun. Keine Angst, liebe Leute, vor dem Zahnarzt. Heutzutage überhaupt kein Problem. Spritze, zack, nichts gespürt. Aber das Einzige war halt eben die Nachwirkung, wenn du halt dann nicht gescheit trinken und nicht essen kannst. Und ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr jetzt beim Reden vom Podcast, dass ich eben eine Rechte von einem Zahnarzt, von einem boxenden Zahnarzt gekriegt habe, zumindest.
Du verletzt dich öfters in letzter Zeit. Darf ich dann gleich, wenn wir schon darüber sprechen, fragen, wie es deinem Finger geht, den du dir beim Abputzen von einem Honigfleck, wenn ich mich da richtig erinnere, zugezogen hast. Ah, jetzt sehe ich die Schiene. Schaut irgendwie ein bisschen peinlich aus. Ich habe sowas einmal gehabt, ich habe mich beim Basketballspielen einmal am Ringfinger, am rechten, verletzt.
Okay.
Ja, und ich kann mich nur an den Geruch erinnern. Das stinkt so ganz eigenartig, wo du nicht weißt, soll ich da dran riechen oder nicht?
Ja.
Gell, es ist sowas.
Ja, es ist sowas, aber ich habe herausgefunden, man kann die Schiene abnehmen und waschen. Und dann ist es für eine halbe Stunde wieder ganz okay. Vor allem halt, wenn man es dann auf den stinkenden Finger nicht mehr auftut oder auch den stinkenden Finger wascht, in Kombination im besten Fall, dann haut es hin. Also
ich muss kurz zur Tür.
Macht euch keine Sorgen, die Bakterien, die sie da ansammeln, die werden ab und zu mal heruntergespült. Und aber das, das mit dem dran riechen, das ist echt witzig, ja, weil ich weiß auch nicht, was das genau ist. Warum will man an was Stinkenden manchmal riechen? Das ist ein ganz ein komisches Phänomen. Also wenn es der eigene Körpergestank ist. Merkwürdig ist das.
Ja, das ist es. Aber ja, riech weiter. Riech weiter, Olli. Lass dich von uns bitte nicht daran hindern.
Ja.
Vielleicht kann ich dir die nächsten paar Minuten ablenken, sodass du nicht mehr daran riechen magst, weil der Podcast so spannend ist.
Ja, ein paar Minuten lang.
Und wenn nicht, wenn nicht, aber wenn es dich beruhigt, riech weiter. Er hat schon wieder den Finger bei der Nase.
Ich werde ab und zu. Das ist einmal eine Lüge von dir jetzt ausnahmsweise gewesen. Normal bin ich ja bekannt dafür, dass ich lüge. Aber ja, wir haben uns heute schon bedankt und ich möchte mich auch wieder bei dir bedanken, Christoph.
Nein, voll gern.
Und zwar, du weißt ja noch gar nicht warum, aber du nimmst es trotzdem schon an.
Auf mich kannst du verlassen. Mach dir keine Sorgen, Olli. Ich führe dich da durch. Lehn dich zurück auf deinem, wo sitzt denn gerade? Du sitzt jetzt an der Couch oder was
Couch
ist das?
Auf der
du
Couch.
Sitzt ja immer woanders.
Ich habe mir jetzt einmal auf der Couch es mir gemütlich gemacht und bedanken möchte ich mich aber dafür, dass du den George Foreman wieder mal, also den Held George
wieder mal, Foreman. Der ist seit ungefähr einem halben Jahr, haben wir den im Petto und du wolltest nie drüber reden.
Nein, aber
über den George. Und dann stirbt er und auf einmal, oh ja, jetzt könnte man den George Foreman machen.
Das ist für mich überhaupt gar nicht das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle, ob er gestorben
ist. Also darum hast du mir geschrieben, wie er gestorben ist.
Okay. Nein, jetzt, wie ich mich mit ihm beschäftigt habe, aufgrund dessen, dass du ausgesucht hast, auserwählt hast, als einen von unseren Helden, habe ich jetzt an das gar nicht mehr gedacht. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dann hätte ich das ganz vergessen, dass er mittlerweile nicht mehr unter uns weilt. Aber bedanken wollte ich mich, weil ich mich mit ihm beschäftigen habe dürfen, wie so oft bei deinen Helden. Wo ich mir eben zuerst denke, Christian, George Foreman, ich weiß nicht, Muhammad Ali, ja, ist eine Legende, Mike Tyson, ja, das ist auch einer, der was für mich einfach diesen Larger-than-Life-Status hat. Und der George Foreman hat das für mich persönlich nicht so gehabt. Ganz im Gegenteil. Und da sind wir jetzt schon in der Kategorie
Smaller-than-Life, oder? aus der Kategorie Smaller-than-Life.
Da sind wir schon bei den Emotionen. Jetzt warte mal, jetzt mache ich mir da mal einen Marker, weil jetzt muss ich da mal unbedingt einmal den Jingle einspielen. So.
Der Held der Woche.
Ja, nein, smaller than life, das nicht, aber eher... Eher fatter denn live. Und das ist das, was mir irgendwie fetter.
Ja. Im Sinn von fett, übergewichtig. Fett,
übergewichtig.
Dick.
Ja, und das ist das, an was ich mich irgendwie als Erster erinnert, wenn ich an George Foreman denke. Ich denke an diesen etwas übergewichtigen, aus meiner Sicht relativ langsam kämpfenden, alten George Foreman, der halt das Comeback da 1994 gestartet hat und wo ich persönlich überhaupt nicht als junger, heißblütiger, jugendlicher überhaupt nicht connecten habe können. Null. Und mir hat das angefeilt, dass der Alte da jetzt nur mal den Titel gewonnen hat. Und das mit dem Axel Schulz, da werden wir vielleicht mit, oder können wir gleich besprechen. Das war ja als Mitteleuropäer hat man. Also ich habe durchaus sympathisiert mit Axel Schulz.
Ja, ich habe nie einen Kampf gesehen, wo dieser Axel Schulz gewonnen hat. Ich habe mir einige Axel Schulz-Kämpfe angeschaut und der hat jedes Mal der Erfolg kassiert.
Ja, ja. Hat er ja voll oft verloren. Deswegen war es überraschend, weil ich habe mir ein Interview von ihm angehört, von Axel Schulz, wo er da nochmal ein bisschen drüber geredet hat und da hat er gesagt, naja, er war eigentlich ein ziemlicher Loser. Und er hat echt keine gute Bilanz gehabt und der Foreman hat halt einen leichten Jausengegner gebraucht, nachdem er den Titel gewonnen hat. und hat gesagt, ja, da gibt es irgendeinen Deutschen, den verspeise ich. Und dann hat sich der eben so gewehrt und vielleicht ist er erst danach bei uns zur Legende geworden. Das kann natürlich auch sein. Also Legende oder zum berühmten Boxer. Das kann natürlich auch sein.
Der Axel Schulz,
meinst ja. du jetzt? Gell? Und was sehr interessant ja. war, was er auch gesagt hat, ich habe ja gewusst, er redet so mit einem lustigen Akzent, finde ich, Berlinerisch oder was das ist. Er hat gewusst, dass er, wenn er gegen einen ehemaligen Weltmeister antritt und nur dazu gegen einen mit so einem Namen, dass er da nur den Titel gewinnen kann, wenn er einen K.O. schlägt. Er hat gewusst, egal wie gut seine Performance ist, und sie war ja offensichtlich besser, also das heißt ja jetzt, überall liest man das ja und hat man ja damals auch schon gehört, aber du kannst quasi gegen einen Boxer mit so einem renommierten Namen per Punkte nicht gewinnen, weil die Punkterichter da immer dem Superstar mehr Punkte geben.
Ja, das spricht aber nicht für den, also für die Punkterichter, ne? Für die Gerechtigkeit.
Na, überhaupt
aber ja, nicht. Da gibt es ja immer wieder, natürlich bei jedem Kampf, der durch die Richter entschieden wird, gibt es da Diskussionen, ist ja eh ganz klar.
Genau, aber
ich habe es interessant. Wenn du so lange miteinander im Ring stehen kannst, und ich glaube, die haben damals halber 12 Runden, da waren 15 Runden, glaube ich, nicht mehr angesagt. Wenn du das aushältst, da, ja, gehört das sowieso Hochachtung, weil das ist irrsinnig anstrengend, schon mal 3 Minuten. Also eine Runde einfach nur auf den Beinen zu bleiben, ist schon nicht ohne.
Prinzipiell.
Das dann für 12 Runden zu machen, ist natürlich heftig. Aber Olli, wenn du jetzt, weil du gleich so eingestartet bist mit dem Schulz, erinnerst du dich vielleicht noch an diese wunderbare, ich glaube, es war Sport am Montag, oder war es nur Sport am Sonntag, oder war es schon Sport am Sonntag und nicht mehr Sport am Montag, diese Diskussionsrunde, wo dann auch George Foreman zu Gast war, erinnern, wo der George dann sie rechtfertigen hat müssen dafür, dass er noch boxt und eben irgendein österreichischer anderer alternder Boxer dann irgendwie gesagt hat, ja, aber man muss aufpassen, irgendwann kann man nur mehr einstecken und nicht mehr austeilen.
Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe im Skript gesehen, dass es einen...
Schade.
Ja, da hättest du mich darauf hinweisen müssen. Ich habe im Skript gesehen, dass es einen Abschnitt gibt, wo es darum geht, seine Auftritte in österreichischen Medien. Da hätte ich mich eher aufs Zuhören beschränkt in dem Fall. Und das werde ich dann auch machen. Weiß ich nicht gesehen. Aber könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. War das vielleicht eine Sendung mit dem Sigi Bergmann? Ist nicht der Sigi Bergmann selbst ein zukünftiger Boxer. Held? Ein zukünftiger Held. Mhm. Und könntest du diesen George Foreman Podcast jetzt in der Sigi Bergmann Stimme absolvieren? Da könnte ich im Austausch mal wieder mal an Hermann Mayer Podcast.
Hast du geübt, Hermann?
Ja, sicher.
Ja, dann?
In Wahrheit habe ich
das ja... Wie geht die Sigi Bergmann-Stimme? Welche ist denn das?
Naja, die mit dem rollenden R und diese... Die, ja, wie soll ich dir das jetzt sagen? Das musst du in dir selbst jetzt abrufen, weil du bist ja der Sigi Bergmann des Podcasts.
Wie geht das? George Foreman, geboren am 10. Januar 1949 in Marshall, Texas. Ist das die Sigi Bergmann-Stimme?
Ja, nur noch ein bisschen tiefer und nur ein bisschen ärger. Ein bisschen kremsiger, glaube ich. Ein bisschen kremsiger muss
man sagen. Kremsiger, geboren am 10. Januar.
Das ist so? Zu viel.
Ja. Das ist zu viel R. Ja. Ja, ich weiß, vielleicht komme ich eine im Laufe der Zeit.
Ich bin überzeugt.
Sag mal davon. Mit deinen, wie wird es der Hermann?
Ich glaube, das ist, wenn du so die Podcast-Stimme, so wie der David immer sagt.
Ja, das war ja meine Podcast-Stimme. Das war ja meine Podcast-Stimme.
Ja gut, so eine Stimme verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Vielleicht ist jetzt einfach noch 5 Jahre.
Ja. Ich hab's nicht mehr.
Du hast nicht mehr jetzt.
Ja. Ich hab's nicht mehr.
Du musst einfach vielleicht ein Backel vorher chicken, dann hast du es wieder.
Ich hab's nicht mehr. Ich hab die Sigi Bergmann-Stimme nicht mehr. Ja, wie schlimm ist denn das?
Ja, das ist nix.
Das ist ja nix. So, jetzt stelle ich mir meinen Tisch noch auf die richtige Höhe. Und los geht's.
Ja.
In Texas ist er geboren, 1949.
Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich habe das Skript noch gar nicht aufgemacht. Ich habe mir übrigens den Film angeschaut, den du mir empfohlen hast, und möchte den an der Stelle gern weiterempfehlen. Der heißt, wie heißt er? Big?
So, was, ich jetzt, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Eine Art von Provokation?
Wie meinst du das?
Ich weiß nicht, dass du bewusst immer, wenn ich versuche, mit dem Text zu beginnen, eingrätscht. Was wird das jetzt?
Es ist keine Art von Provokation. Es ist eine reine Provokation.
Ah, das Beste. Mein Gott. Immer wenn du nicht vorbereitet bist, dann musst du so irgendwie zu Wort kommen. Es ja, ist so klar.
Es ist so, ja.
Na gut.
Okay, also ja, auf jeden Fall haben wir den Film angeschaut.
Den Film hast du gesehen, genau.
Großartig, also großartig ist übertrieben. Also ein sehr guter Film, haben sehr genossen. Ja. Big George Foreman. Hab mich da, bevor du in sein Leben eintauchst, möchte ich nur auf eine Szene eingehen. Hast du den Film selbst gesehen, Christian? Lass uns doch kurz über den Film reden, weil das ist das, wo ich dir jetzt nur am meisten...
Wo du deine Informationen auserzogen hast.
Genau, ja.
Ich habe den Film gesehen und dir auch empfohlen.
Mhm. Okay. Erstens einmal finde ich die Szenen in seiner Kindheit sehr interessant, weil er war ein dickes Kind. Darf man das heutzutage noch sagen? Schon, oder? Sehr.
Du hast ja gesagt, er war ein dicker Erwachsener.
Ja, und deswegen war er ein dicker Erwachsener, weil er halt im Prinzip so kommt es aus dem Film hervor, kein Sportler war von Haus aus. Also er war sogar sehr unsportlich, würde ich sagen, so wirkt das im Film. Und das hat mich doch etwas irritiert. Also es hat so Szenen gegeben, da ist er dann irgendwem nachgelaufen, weil der George Poorman gesagt hat, und da hat er sich provoziert gefühlt, und der hat nicht einmal gescheit laufen können. Also das hat mich dann schon sehr gewundert, und dann, dass er dann so ein großartiger Boxer geworden ist, wo es halt so extrem viel um Beinarbeit und um Athletik geht in dem Sport.
Und wie hat er das geschafft, lieber Olli?
Durch Training.
Durch Training, Training, Training.
Und
was sagt uns das?
Im Kopf den Kick.
Einfach nicht aufgeben, ja, dranbleiben, ja, und dann können auch wir alles schaffen.
Der härteste Gegner sitzt immer im eigenen Kopf.
Ja, genau.
Genau. Und kannst du dich nur an die Scheiße-Szene erinnern? Kannst du das für unsere Hörer in der Bergmann-Stimme kurz einmal beschreiben?
Nein, was... Ich kann mich leider jetzt nicht mehr erinnern.
Du hast, ich weiß schon, warum die Bergmann-Stimme nicht mehr geht, weil du zu viel Burgenland drinnen hast in dir jetzt.
Ja. Ist das schon eine Burge?
Naja, du.
Ja, ich weiß, weißt du was, Olli, machen wir so. Ich mache dir einen Vorschlag. Ja. Wir machen den Podcast ganz normal in den Stimmen, ja, die wir können,
okay,
die wir gerade drauf haben. Und vielleicht taucht er kurz auf, der Sigi, und vielleicht schaut auch der Hermann vorbei. Weil wir sind keine Stimmenimitatoren.
Ja.
Könnte man vorstellen, dass der Frank vorbeischaut?
Das wäre voll schön.
Den, glaube ich, kann ich abrufen. Und ein ganz normaler Südburgenländer. Und ein normaler Südburgenländer, glaube ich, kann auch jederzeit vorbeikommen. Auf die habe ich griffbereit.
Ja, super. Also die Scheiße-Szene, das ist eine unfassbar
grausige Scheiße-Szene. Ein Scheißwochenend.
Der hat wirklich ein Scheißwochenend gehabt, der George Foreman. Also ihr müsst euch vorstellen, er ist natürlich, ja, wie viele Helden dieser Zeit, kann sich ja die junge Generation heutzutage gar nicht mehr vorstellen, in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, in einem Ghetto in Texas, glaube ich. Und du hast es eh vorher gerade gesagt, gell?
Ich habe es gesagt, bevor es reingekrätscht spielt. Einer wichtigen, wichtigen Nachricht.
Und er hat dann irgendwann begonnen, ein bisschen auf die schiefe Bahn zu kommen, und er hat so Taschendiebe, Diebstähle gemacht und
erzählst, ja, du, bist du Film, erzählst du den Film jetzt nach?
Nein, die Szene. Und da ist er einmal, so, hat er einen, eine Person überfallen und dann war das aber ein Polizist, den sie da überfallen haben und dann sind sie eben von der Polizei gejagt worden, er und sein Kumpane. Und dann hat er sie unter einer solchen Baracke in diesem Ghetto, wo eben das Plumpsklo direkt ausgehoben unter dieser Hütte ist, was ich mir prinzipiell schon mal nicht vorstellen kann. Und das war halt wirklich ein See aus Kacke. Ne? Und da hat er sich drinnen versteckt und dann hat der Polizist nur dazu Hunde gehabt. Und damit er überhaupt keinen Geruch mehr von sich ausströmt, hat er dann auch nur dazu die fremde Scheiße im Gesicht verschmiert. Das war voll grauslig.
Stinkt sicher mehr als dein Finger. Ja.
Ja.
Kann man nur hoffen für den George, dass das einfach filmisch überspitzt dargestellt wurde, ne? Dass man das dramaturgisch zeigt.
Ja, hoffen.
Wie er wirklich, wie schlimm das nicht war.
Da.
Mhm.
Ja.
So. Ich glaube, jetzt bist du bereit.
Ich bin prinzipiell bereit. Ich hoffe, dass du nicht zu spät einsteigst mit seiner Laufbahn, sodass ich meine Infos so
wie dass du es noch unterbringst. Ja, keine Sorge, wir haben 4 wunderbare Seiten vor uns.
Oh ja,
hoffe. Da ist genügend Platz für dich.
Sei mir halt nicht besser, falls ich dich mal unterbrich oder so.
Na, geh, Olli, bitte.
Okay.
Sehr wichtig.
Ja.
Wir müssen ja die Hörerinnen und die Hörer versorgen mit Infos auch.
Ja, die Hörer halt nur.
Mhm.
Oder?
Ja, wegen Formen, oder?
Ja.
Ja.
Ja, du hast mir auch schon mal mehr getragen da bei meinen Gags.
Ich hab dich natürlich. Okay, ich werde jetzt wieder mehr tragen. Okay.
Danke. Ertragen.
Du sagst nur mal, du kannst es ja ausschneiden. Du schneidest es dann eh.
Ich schneide
nichts. Sag das nur mal den Schmäh. Also mit den Hörern.
Nur Hörer,
hm? wegen Formen, oder?
Ja. Das ist echt gut, oder?
Ja.
Jetzt muss ich selber mit meinem eigenen Schmäh wieder lachen.
Aber nur, weil du so lachst.
So gut. Bringst mich zum Mitlachen.
Aber der war so gut. Formen, ne? Für Männer.
Ja, ist gut, oder?
Ja.
Gibt er das? Ah, ja, jetzt freue ich mich aber auf deine Ausführungen, was du da so aufgeschrieben hast zum George
vor. Nein, da habe ich einiges.
Hm? Was hast du da?
Da habe ich einiges mitgenommen, Olli.
Okay.
Ja? Ja, da habe ich einiges.
Na dann hau außer damit. Aus. Nur keine falsche Scham, mein Freund. Ja, du. Denk da nichts. Unsere Leute wollen jetzt wirklich Wisse höre. Und zwar
Wolle Wisse höre.
Wisse von
Risse. Ich habe aber Angst, dass du einfach wirklich überhaupt nie mehr den Schlapfen zumachst, weil du dauernd weiterredest. Und ich finde den Punkt gerade nicht, wo ich anfangen kann.
Weißt, okay.
Immer wieder, so wieder alles okay, ne? Muss zweimal sagen.
Ja, spannend, deine Ängste irgendwie.
Ja, die habe ich halt.
Ja.
Das ist passiert, wenn man sie mit so einem Ungetüm wie den George Foreman genauer beschäftigt. Und das war das Zeichen. Das war mein Zeichen, dass ich anfangen kann vom Holen.
Und bitte.
Also, George Foreman ist am 10. Jänner 1949 in Marshall, Texas, geboren. Und ich muss jetzt kurz noch, aber da war es bei meinen Bildschirmen ein bisschen hin und her schieben.
Du hast eh ganz schön, sonst ganz schön weit gebracht jetzt.
Sonst muss ich nämlich immer so weit nach links schauen und das möchte
ich. Das ist aber ein Wink des Schicksals. Ja? Einmal bist du mir genau nach dem Satz unterbrochen worden und jetzt vom Bildschirm.
Ja. Genau, weil die Wahrheit ist, die Vorbereitung das endet war's schon. Auch hier. Das war es schon. Und er war dann Weltmeister und ist gestorben. So, Liebe.
Aber Gott sei Dank, bist du 1976 geboren und hast ihn auch noch einige Jahre begleitet. Und daher hast du auch noch Erinnerungen.
Genauso wie du 1979 in Salzburg geborener Olli. Das er war richtig. Eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Genauso wie du. Nur war er halt faszinierend im Boxsport, aber auch darüber hinaus. Sein Leben und sein Wirken hat sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und hat nicht nur eine sehr beeindruckende Karriere als Boxer, sondern auch eine sehr erfolgreiche
Unternehmerrolle. Sein Leben hat sich über mehrere Jahrzehnte
erstreckt. Und in der Popkultur war er ebenfalls, hat er eine wichtige Rolle gespielt.
Okay, wie war denn dein frühes Leben?
Danke.
Über wie viele Jahrzehnte hat diese Frage?
Danke für diese Frage. Passt auf. George Edward Foreman ist in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. In Houston, in Texas. Seine Jugend war von Schwierigkeiten geprägt und er ist oft in Schwierigkeiten geraten. Einmal hat er einen kleinen Diebstahl begangen und hat dann einen Polizisten,
kann man schon vorstellen,
ausgeraubt. Ja? Und dann ist er geflüchtet und hat sie in so einem, unter so einem Holzhaus, da war ein Blubsklo, ich kann mir das eh gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du unterm Haus
Blubsklo
hast. Ja. Und es war eigentlich ein See aus fremder Kacke und da hat er sie versteckt, aber dieser Polizist hat einen Hund gehabt.
Ja.
Und um überhaupt keinen Geruch mehr zu verströmen, also keinen eigenen, hat er sich auch das Gesicht eingeschmiert damit.
Und weißt, wie ich diese Szene einfach nur überstanden habe?
Finger riechen?
Das habe ich gewusst, dass du das sagst. Ja, zum einen durch Finger riechen, aber zum anderen, dass ich mir vorgestellt habe, dass es halt in echt am Set, am Schauspielset, Schokolade ist. Und dann habe ich es sogar ein bisschen genossen. Na gut, aber es hat ja irgendwann ja, eine
Entscheidung. Er ist in ein Programm kommen.
Wendung, gell?
Wendung, Programm, Jugendliche, schwierige Verhältnisse, helfen.
Ja, was war das für ein Programm?
Und da hat er dann seine, das weiß ich nicht mehr genau, aber er hat auf jeden Fall dort seine Leidenschaft für Boxen entdeckt. Jobcorps, oder was?
Na, Jobcorps.
Jobcorps.
Ja, das ist eine Arbeitsvermittlungsfirma.
Ja.
Und da hat er vor allem den Mann kennengelernt, der ihn trainiert hat. Weil der hat nämlich auch dort gearbeitet. Und der war dann sein ganzes Leben lang sein Trainer. Und der ist im Film dargestellt durch den großartigen Roger Whittaker.
Ja, Roger Whittaker. Könnte man aber besprechen.
Na, wie heißt der Vorname vom Whittaker?
Whittaker. Nein, Roger Whittaker.
Irgendwas mit F. Jetzt fällt mir davon.
Forrest
Whittaker. Das.
Wenn ihr. Okay, jetzt machen wir, komm, dann mal weiter. Er hat 1968 so ein Heavyweight Championship gewonnen, AAU. Dann hat er sich die Goldmedaille im Schwergewicht geholt bei den Olympischen Spielen in Mexico City.
Hast du den Championship oder die Championship gewonnen?
Den.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Und dieser Erfolg kapitulierte ihn, katapultierte ihn ins Rampenlicht. Und es war der Grundstein, wie so oft, für eine professionelle Boxkarriere. 1969, die Amerikaner landen am Mond, das Wettrennen zum Mond ist gewonnen, aber er macht da in dem Jahr in seiner Profikarriere auf sich aufmerksam. Er hat einen sehr aggressiven Kampfstil und eine unglaublich immense, feste Schlagkraft, Olli. Der hat so fest zuhauen können, dass niemand einen Schlag von ihm einstecken wollte. 1973 erreichte er seinen Höhepunkt, als er Joe Frazier in Kingston, Jamaica besiegte und Weltmeister im Schwergewicht wurde.
Ist er schon Weltmeister?
1973 haben die Amerikaner auch schon das Apollo-Programm lange eingestellt gehabt. Übrigens war niemand mehr am Mond. Er dominierte den Kampf auf jeden Fall gegen den Fraser und schickte ihn 6-mal zu Boden, bevor der Kampf in der 2. Runde abgebrochen worden ist. Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Hast du, ich habe vorher mein Skript kurz verloren und jetzt wieder suchen müssen. Hast du das mit dem olympischen Erfolg und mit der Fahne erwähnt? Das haben wir nämlich im Muhammad Ali Podcast, glaube ich, eben auch erwähnt.
Genau, darum wollte ich es jetzt gar nicht mehr. Also willst du es noch einmal sagen?
Ja, dann sag's. Naja, das ist schon wichtig, weil es ja sein Image geprägt hat. Als Mann des Establishments und was eben dann auch die Fehde oder die Auseinandersetzung mit dem Ali dann so brisant gemacht hat. Und ich habe das aber, also es war die Zeit des Vietnamkriegs, wo einfach
auch, ja.
Ja, oder einfach die Leute waren halt mit ihrem Amerika, so wie jetzt, nicht mehr so wirklich zufrieden. Und er stürzt sich da hin und schwenkt die Fahne, das haben sie ihm übel genommen.
Ja, nicht alle.
Aber komisch auch irgendwie, oder? Ist Olympiasieger wie Phönix aus der Asche gekommen. Da darf ich wohl für mein Land, wenn ich angetreten bin, darf ich wohl die Fahne schwingen.
Ja, aber warum hat denn Ali das nicht gut geheißen?
Na, weil er.
Ali war ja ein großer Black Power Befürworter. Und ist ja auch, das haben wir erklärt, auch zum Islam gewechselt, ist nicht in den Vietnamkrieg gezogen, hat dadurch auch seine Boxlizenz verloren und seinen Titel und hat gemeint, ja, warum sollten wir Schwarzen eigentlich für dieses Amerika sterben in einem Krieg? Und da war ja, die Bewegung war, das war ja dieser Prozess, die Proteste, die sie da durch ganz Amerika gezogen haben, waren halt, ja, ich würde mal sagen, einfach Proteste und sie waren sehr wichtig und sie waren sehr groß, aber sie haben natürlich nicht das komplette Amerika betroffen. Das hat nicht jeder schwarze US-Amerikaner so gedacht wie Muhammad Ali, oder? Oder wie Malcolm X. Und zu denen, die nicht so gedacht haben, denke ich einmal, hat der George Foreman gehört. Und darum hat der einfach, so wie es auch der Schlieri macht, wenn er Gold gewinnt bei Olympia, die Fahne geschwungen.
Ja.
Und im Normalfall taugt das den Menschen auch sehr. Ne? Also du hast selbst schon Fahnen geschwenkt. Also bitte.
Zweifellos.
Ja? Genau. Drum.
Ja. Aber nicht die Amerikaner. Warum
sie es eher nicht machen, in dem Zusammenhang war es. Und ich glaube, dass das ja ein Teil des Spiels war, oder? Du brauchst dich immer gut und böse. Und der Ali hat einfach einen Gegenspieler definitiv gebraucht und das war gefundenes Fressen, dass er da diesen Mann des Establishments oder den Onkel Tom, glaube ich, wie er ihn auch genannt hat, gell, den braven Schwarzen, dass er sich den dann einfach einmal vornimmt. Und er ist der junge Aufmüpfige.
Hat es eigentlich
kurz zusammengefasst. Ist natürlich viel komplizierter, würde wahrscheinlich jetzt, wenn wir schon so lange geblödelt haben, auch unseren Rahmen sprengen, da genauer drauf einzugehen. Aber also, würde mich eigentlich interessieren. Vielleicht, ja, red mal mehr drüber. Bitte, Olli.
Naja, ich wollte eigentlich jetzt ganz was anderes fragen. Und zwar, hat es nur den Rumble in the Jungle gegeben zwischen die zwei oder einen zweiten Fight da? Nicht mehr, oder?
Nur was, den war, einen. Was war denn eigentlich mit einem Thriller in Manila?
Ja, das war gegen wen anderen, oder?
War das gegen wen anderen?
Naja, das war Muhammad Ali gegen wen anderen. Genau. Aber ist es so? Also das bestätigst du hiermit? Ja, also ich glaube, ich bestätige
das selber. Ich sage jetzt noch nichts dazu. Bestätigst du selbst. Kinshasa, Zaire. Ein Land, das es mittlerweile ja auch nicht mehr gibt. Wie heißt Zaire jetzt?
Dr. Die Kongo.
Republik Kongo? Kongo? Dr. Kongo. Ja. Das war ein Kampf 1974.
Man kann sagen, dass der Großteil der Welt auf der Seite von Muhammad Ali war, oder? Der war einfach unterhaltsamer. Der war redegewandter. Ja? Ja. Und der George war eher ruhig. Und Ali hat ihn auch überrascht mit dieser Rope-Dope-Taktik.
Was ist denn jetzt das, Epa?
Das ist Epa, das. Erinnert dich zurück an den Ali-Podcast. Das ist das, wenn der Ali hat sich bei dem Kampf sehr oft einfach in die Seile fallen lassen. Das heißt, er hat die Schläge von Foreman dadurch voll abfedern können. Und dadurch ist der George Foreman müde geworden. Hm. Und in der achten Runde ist er dann K.O. gegangen.
Und er behauptet, dass er gegen den klaren Kämpfer oben im Kopf verloren hat, nicht gegen Muhammad Ali, weil er einfach nur draufdroschen hat, wie ein Tier, wie ein provoziertes Tier. Also im Ali ist alles
aufgegangen. Na, Ali hat ihn ja stundenlang, also stundenlang, Tage, wochenlang provoziert.
Alles ist ihm aufgegangen, alles richtig gemacht. Ja. Das sagt zum Beispiel auch sein Trainer, ist ganz interessant, wie der Foreman das erste Mal in den Ring steigt, das allererste Mal. Und gegen seinen ersten Sparringspartner. Und der tänzelt ihn halt aus und so. Und der Foreman ja, hat großes Problem mit Wut gehabt und mit seinen Emotionen, was ihm immer Probleme in der Gesellschaft gemacht hat damals. Und dann hat er sich beim Trainer beschwert, wollte gleich einen Hut draufhauen und gesagt, das ist ein Scheiß, das ist nichts für mich. Und er hat gesagt, naja, aber Boxen, das ist halt einfach nicht nur bumm, zack, in die Gauschen. Nein, das ist für mehr. Das ist durchs Austänzeln. Durchs Austänzeln kannst du zum Beispiel auch schon mal den Ring abtasten, hat er gesagt. Dann kannst du schauen, welche Bretter sind ein bisschen instabil, ja? Wo kannst du deinen Gegner hinlocken, wo du vielleicht ein bisschen eine bessere Chance hast, weil er aus dem Tritt kommt und solche Sachen. Ja? Und einfach viel mit Kopfspielchen auch zu tun. Das ist sehr interessant.
Ich freue mich, dass du das sehr interessant gefunden hast. Mhm. Ich übrigens auch. Er hat nach dem Kampf gegen Ali noch ein bisschen weiter gekämpft. Aber hat sie dann 1977 überraschend aus dem Boxsport zurückgezogen und hat sie ja, sehr zurückgezogen dann gelebt und erlebte eine spirituelle Erneuerung und ist dann als wiedergeborener Christ zurückgekommen. Mhm. Er hat sie dann der Predigt gewidmet, gründete eine Kirche, ein Jugendzentrum, um benachteiligten Jugendlichen zu helfen.
Aber da gibt es auch natürlich eine Quelle Film, aber das glaube ich ist die Wahrheit. Ich habe dann auch nur in der Doku reingeschaut, da hat er auch über das geredet. Natürlich einen ausschlaggebenden Faktor, dass er Gott gefunden hat. Seine Mutter war ja wahnsinnig religiös und er war Atheist, möchte ich fast sagen. Also er hat gespottet teilweise und die Mutter war stinksauer auf ihm darüber und jetzt war er in einer Umkleidekabine einmal, in einem Lockerroom plötzlich, was da genau der Grund war, wird nicht ja, wird gar nicht genau drauf eingegangen, auf jeden Fall ist er zusammengekloppt, einen Kollaps gehabt und wäre fast gestorben und dabei hat er eben diese Nah-Tod- und Nah-Gott-Erfahrung gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, ich darf kein Boxer mehr sein, ich muss ein Priester sein. Und genau das hat er dann auch gemacht. Und das ist eigentlich schon crazy und eine sehr drastische Entwicklung und eine 180-Grad-Wendung.
Genau, die so nur in Amerika möglich ist.
Ja.
Er ist aber 1987 im Alter von 38 Jahren überraschend wieder in den Boxring zurückgekehrt. Ich glaube, da ist es um Geld gegangen für seine Kirche. Oberdorf, ja. Da war doch was, gell?
Und, genau, du hast es ja schon gesagt.
Viele haben seine Jugend. Fähigkeit angezweifelt, mit den jüngeren Boxern überhaupt wieder mithalten zu können. Aber Er hat das Gegenteil bewiesen. Und 1994.
Na, warte mal, schreite nicht zu weit voran, weil dann kann man ja nicht mehr einhaken. Jahren, sondern du musst kurz Michael stehen Moore bleiben. Es ist ganz wichtig, dass man da noch wegen diesem Jugendzentrum redet. Also da ist darum gegangen, dass er das göttliche Jugendzentrum auftreibt.
Und damit wurde er der älteste Boxer, der das jemals im Schwergewicht geschafft hat. Bis heute.
Das ist keiner mehr seine bis heute Predigten in dem Alter durchgeführt.
Weltmeister geworden.
Ja, nein, nicht bis heute. Jetzt ist er tot.
Er hat das Gegenteil bewiesen. Und 1994 hat er es geschafft, im Alter von 45 Jahren Michael Moore besiegt und ist erneut Weltmeister im Schwergewicht geworden. Das muss man sich einmal überlegen. 1994 im Alter von 45 Jahren. Und damit wurde er der älteste Boxer, der das jemals im Schwergewicht geschafft hat. Bis heute. Es ist keiner mehr bis heute in dem Alter Weltmeister geworden. Gell?
Na, schreite nicht zu weit voran, weil dann kann man ja nicht mehr einhaken, sondern du musst kurz stehen bleiben. Es ist ganz wichtig, dass man da noch wegen diesem Jugendzentrum redet. Also da ist darum gegangen, dass er das Geld für das Jugendzentrum auftreibt und er hat auch eine Kirche gekauft und da hat er seine Predigten auch durchgeführt. Aber damals war das so.
Es gibt keinen 45-Jährigen, der das geschafft hat oder älteren. Das
ja, jetzt fühle ich mich aber auch ein bisschen blöd. Jetzt habe ich vorher gesagt, der war alt und ich habe mich überhaupt nicht damit connecten können und jetzt erfahre ich, dass der 45 war. Genau das gleiche Alter, in dem ich momentan bin. Und schaue ich natürlich doof aus der Wäsche.
Ne? Jetzt schaust du doof, aber ich würde dir auch noch einen Weltmeistertitel im Schwergewicht zutrauen.
Im Podkampf zumindest.
Im Podkampf. Oh. Im Schwergewichts-Podkampf.
Na, wichtig ist nur, Christian, dass
unternehmerischen Erfolge sollte man vielleicht.
Unbedingt. Das ist ja wieder bergauf gekommen. Aber warum ist das Geld weg gewesen? Weil der Mann, dem er alles anvertraut hat, und das, auch das gibt es nur in Amerika.
Passiert öfters. Passiert oft.
Das war ein alter Freund von ihm aus diesem Arbeitsvermittlungsjob von damals. Und der hat dann aufs falsche Pferd gesetzt und dann war nichts mehr da. Und ja, dann sitzt er bei der Bank und sagt, ich habe ja noch voll viel. Und der sagt der Bankier, nein, alles weg. Und er sagt, ja, aber ich habe doch meinen Freund alles gegeben, der hat gesagt, der macht nur sichere Geschäfte. So wie der Hermann Mayer hat er das gesagt.
Das war der Hermann da.
Ja, der war.
Siehst du, jetzt ist er gekommen.
Jetzt ist er da gewesen kurz. Und auf einmal war es weg. Ja. Das war ein oberösterreichischer Hermann Mayer jetzt kurz.
Geil? Der wohnt eh am. Wohnt er nicht eh am Attersee?
Der Hermann?
Ja, Hermann. Okay.
Glaube ich nicht, ne? Ja, und.
Ja, du kennst den sicher, wohnt der am Attersee.
Na.
Doch.
Wirklich? Na, der Goldi wohnt am Mondsee.
Vergissen Goldi.
Vergissen Goldi, wenn du den Hermann haben kannst. George Foreman Grill. Hast du gewusst, dass der Hulk Hogan...
Ja, war gut. Ja, war super, genau.
Hast du gewusst, dass der Hulk Hogan für sich beansprucht... das ist so geil. Dass er die erste Wahl war für den George Foreman Grill. Dann wäre es ein Hulk Hogan Grill geworden. Aber leider, wir haben die Wirtschaftstreibenden hinter diesem Projekt angerufen haben. Hat er nicht abgehoben gerade oder war er da? Und wie er dann 10 Minuten später zurückgerufen hat, haben sie schon George Foreman das Angebot gemacht. Das behauptet super. Er wirklich. Ja. Und das ist ja der.
Kann er sein.
Und da hat er seine Milliarden gescheffelt. Das hat ihn ja wirklich in Wahrheit zum reichen Mann gemacht, der George Foreman Grill. Der ist ja milliardenfach verkauft worden. Das ist ja ganz ein normaler so Elektrogrill, gell? Ich glaube, meine Mama hat auch einen
gehabt. Elektrischer Kontaktgrill. Deine Mama hat den George Foreman Grill gehabt?
Ja, so nicht den George Foreman Grill, aber einen Hulk Hogan Grill wahrscheinlich. Das ist ja einfach nur, wo es den Döcke einfach drauf klappst und oben wird es heiß und unten wird es heiß. Ne? Und dann kannst du einen Toaster toasten. So Schinken-Käse-Toast.
Also, oh, na, das glaube ich nicht, dass das
ja, unter anderem schon.
Schmecker.
Nein, naja, eben
kein Sandwich-Maker. Dann habe ich auch einen daheim. Ich habe einen George Foreman Grill.
Ja. Also gibt es mehrere Varianten, aber ja, ich glaube halt, dass das ist.
Okay. Ja, lande ich mal zurück. Schön, dass ihr das gehabt habt. Ich möchte ein bisschen was nur über die popkulturellen Einflüsse erzählen.
Ja, freilich. Ja, ja, warte mal, ist jetzt Weltmeister geworden, oder? Ja. Gegen wen? Gegen Michael Moore, hast du schon gesagt?
Ja.
Okay. Da gebe ich jetzt wieder Ruhe.
1994 als Ältester mit 45 Jahren.
Ah, das war das, wo wir gleichzeitig geredet haben.
Hast du geredet?
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn wir dann die Spur ein bisschen leiser dran in der Post-Production. Damit unsere Hörer heute, weil heute
sind ja, stimmt, da kannst du meine Spur eigentlich leiser überhaupt ausschalten.
Ja.
Und du redest nur total intensiv von mir. Freue mich schon.
Ja, vielleicht mache ich da zwei Varianten. Einmal so und danach jede Spur einzeln. Zum vollen Genuss für unsere Hörer heute.
Er war ja dann später eine sehr charismatische Persönlichkeit.
Mit Glatze
ist
dann.
Ist oft in TV-Shows aufgetreten und war ein fester Bestandteil vieler Haushalte, weil er durch den Grill überall fast oder millionenfach, wie du das falsch gesagt mit Milliarden, aber es waren Millionen, einfach Millionen dieser Griller verkauft worden sind. Er ist in Werbespots aufgetreten.
Mhm.
Er ist in Werbespots aufgetreten. Er war ein sehr beliebter Gast in Talkshows. Und er war ein gefragter Sprecher für verschiedene Produkte und Marken. Er hat eine sehr große und vielfältige Familie. Und jetzt kommt was, was dich sehr amüsiert hat. Er war 5-mal verheiratet und hat insgesamt 12 Kinder. Darunter sind 5 Söhne und 5 Töchter sowie 2 adoptierte Töchter. Und jetzt setzt sich hin. Seine Söhne tragen alle den Namen George.
Das haben wir
George Junior, George der Dritte, George der Vierte, der auch Big Wheel genannt wird, George der Fünfte, Red, George der Sechste, Little Joe. Diese Tradition, alle seine Söhne nach sich selbst zu benennen, ist ein Ausdruck seines Stolzes und seiner Verbundenheit mit seiner Familie. Aber nicht nur die Söhne heißen George. Nicht nur die Söhne heißen George. Auch eine von seinen Töchtern heißt Georgetta.
Ja, wie findest du das? Hä? Taugt dir das? Oder?
Mir war gar nicht klar, dass das überhaupt möglich ist.
Ja, es wird keine verboten. Gibt es einen George 2 auch?
Nein.
Warum nicht? Es gibt einen George Junior und einen George 3.
Nein, er ist der George 1. Der George Junior ist der George 2.
Gibt es eigentlich... Also er ist der Georgie 1 und der andere ist der Georgie 2.
Genau,
how I'm, many I'm Georgie do we one. Have? How many George?
Ja. I am Winnie One. Ja, es ist verrückt, selbstverständlich.
Ja, völlig. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, das ist ja wirklich total irre, oder? Naja.
Olli Junior, Olli der Dritte. Olli der Vierte, Olli der Fünfte, Olli der Sechste.
Und das Olivia. Hat mir
schon gefallen. Und Olivia. Du, erzähl uns ein bisschen was über das, was er im österreichischen Fernsehen geleistet hat, was er gemacht hat. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
Naja, er ist beim Sport am Montag aufgetreten. Und in der Show trat Foreman als prominenter Gast auf und beeindruckte das Publikum mit seiner charismatischen Persönlichkeit und seinem Humor. Mit Glatze. Früher hat er nur einen Afro gehabt. Okay. Das war's schon. Foreman nutzte solche Auftritte oft, um seine Produkte zu bewerben. Darunter den berühmten, wie erwähnt, George Foreman Grill und um seine Botschaft von harter Arbeit und Durchhaltevermögen zu verbreiten.
Ja, das war mir damals ja überhaupt nicht klar, Oliver, dass er ja in Wahrheit zum Sport am Montag nur gekommen ist, um seinen Griller anzupreisen, dass das ein Werbeauftritt war. In meiner Wahrnehmung war ja das so, dass die Sendung Sport am Montag weltweit so großes Gewicht hat, dass da der Boxweltmeister vorbeikommt.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch damals nur allgemein so gewesen. Mittlerweile ist ja das viel plakativer, oder? Wenn es einer Red Bull in die Kamera halten und so. Aber damals hat man halt echt nur gedacht, sie kommen, damit es uns eine Freude machen, ohne an Profit zu denken.
Ja, Fazit. Was ist der Fazit für uns nach diesem schönen Abend?
Naja, George Foreman, interessanter Mensch, weil er einfach diese zwei verschiedenen Karrieren gestartet hat und auch diese Predige.
Du meinst, dieser Prediger, dass er nicht nur eine Legende im Boxsport ist, sondern auch erfolgreicher Unternehmer und überhaupt eine inspirierende Persönlichkeit.
Ja, genau das, ja.
Ja.
Na, und dass er, glaube ich, das Predigen und dieses weiter Erzählen über Gott und die Bibel, dass er das einfach auch mit sehr viel Leidenschaft gemacht hat und dass er da einfach auch dahinter gestanden ist.
Und glaubst du, ist das, weil seine Familie eine sehr zentrale Rolle in seinem Leben gespielt hat?
Durchaus kann das der Grund sein. Ja.
Glaubst du, dass seine Auftritte im Fernsehen dazu beigetragen haben, seinen Status als Ikone der Popkultur zu festigen?
Nein, das glaube ich nicht. Da glaube ich eher, dass sein Kampf im Dr. Kongo gegen einen Muhammad Ali dazu beigetragen hat. Außer vielleicht damals beim Sigi Bergmann in Sport am Montag.
Kennst du das Lied Insaier? Insaier. Kennst du das?
Nein.
Du, ich glaube, dass das Leben und das Wirken von ihm ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür sind, wie man mit Entschlossenheit und harter Arbeit große Erfolge erzielen kann.
Auf jeden
und
Fall.
Und das gebe ich euch, liebe Hände, nur mit. Seid entschlossen und arbeitet hart an euch. Dann ist, was ist dann? The sky is the limit.
So ist es. Dem kann ich mich nur anschließen und bedanke mich bei dir recht herzlich dafür, dass du uns in die Welt von George Foreman mitgenommen hast und dass ich mir den Film angeschaut habe, den ich weiterempfehlen kann. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Danke, lieber Olli. Ich möchte dir dafür danken, dass du dich so einlassen hast drauf, dass du dir die Zeit genommen hast, den Film anzuschauen. Und dass du mich so gut unterstützt hast bei dem Podcast. Du bist ein großartiger Podcast-Partner.
Ist mein Job.
Vergiss das bitte niemals. In dem Sinn, was immer das jetzt bedeutet, dieses in dem Sinn. Ja, ich wünsche euch nur eine schöne Woche. Eigentlich zwei schöne Wochen und dann hören wir uns in der Woche. Bitte.